Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Max.
Julius.
Hinter den Headlines, Folge, ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Aber es ist ja nicht so wichtig, welche Folge das ist, sondern um welches Thema es heute geht. Und das ist ein Thema, was uns alle betrifft. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und da muss ich gleich einen kleinen Transparenzhinweis zu Beginn geben. Ich arbeite nicht nur für die Mitteldeutsche Zeitung, wo ich ja Reporter bin, genauso wie Max. Ich arbeite auch für den Mitteldeutschen Rundfunk ab und an mal. Insofern will ich mich nicht zurückhalten sozusagen, habe aber natürlich diesen zweiten Arbeitgeber auch noch im Hintergrund, dass das auch alle wissen, die das hier hören und das dann entsprechend auch einschätzen können.
Ja, und das soll heute auch unser Thema sein, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ich arbeite nicht für den MDR, aber ich habe auch eine Beziehung dazu, die wie die allermeisten Menschen in Sachsen-Anhalt, denn ich zahle den Rundfunkbeitrag. Und wir haben uns zu diesem Thema heute einen Gast eingeladen, der auch den Rundfunkbeitrag zahlt
und sich
vor allem aber sich gut damit auskennt, viel zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Sachsen-Anhalt recherchiert hat. Und das ist Hagen Eichler. Hallo Hagen.
Hallo Max, hallo Julius, grüß
hi,
euch.
Hi, hi. Hagen ist, wie man hört, uns per Telefon zugeschaltet. Hagen ist Landtagskorrespondent für die Mitteldeutsche Zeitung und sitzt in Magdeburg, ist also nah dran. Und Hagen, sag mal, wie hältst du es im Rundfunkbeitrag? Zahlst du den eigentlich gern?
Ja, ich zahle den gern. Also das muss ich sagen. Ich bin mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk groß geworden. Ich habe als Kind sehr viel Radio gehört. Fernsehen war nicht so viel, aber Radio war sehr wichtig in meiner Kindheit und in meiner Jugend, und auch weiterhin schätze ich die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sehr. Allerdings muss ich sagen, dass ich nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt davon nutze. Also es sind vor allem Nachrichten, Deutschlandfunk ist dabei, auf jeden Fall MDR aktuell, die Tagesschau, diese Sachen, so Serien zum Beispiel, darüber kann ich überhaupt nicht mitreden, was viele Menschen eben sehr gern sehen. Die haben einen anderen Draht und eine andere Verbindung dann zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Bei mir ist das eher so diese Nachrichtenschiene, aber die ist tatsächlich sehr, sehr gut.
Jetzt ist ja so, das gibt's nicht kostenlos, das kostet Geld, und der Rundfunkbeitrag wurde ja in den vergangenen Jahren auch mal erhöht. Droht uns das jetzt eigentlich wieder? Du steckst doch da im Thema.
Ja, wenn es nach den Planungen geht, die die Ministerpräsidenten gemeinsam haben, dann wird zum 1. Januar der Rundfunkbeitrag erhöht.
Was kostet das dann?
Ja, es wäre dann ein Anstieg um knapp 60 Cent im Monat. Also wir haben ja jetzt gerade 18,36 Euro und kommen dann auf 18,94 Euro. Und ich sage deshalb die Ministerpräsidenten, weil das ein kompliziertes Verfahren ist. Die Ministerpräsidenten gemeinsam müssen nämlich einen Staatsvertrag auf den Weg bringen, und sie haben, um prüfen zu lassen, welche Beitragshöhe denn angemessen ist, haben sie eine Kommission einberufen, die KEF, und die hat das ausgerechnet, die hat diese Summe errechnet, und die Ministerpräsidenten werden also, wenn sie sich an den vereinbarten Weg halten, jetzt eigentlich verpflichtet, diese Summe auch abzunicken in einem gemeinsamen Staatsvertrag. Aber mehrere Ministerpräsidenten haben schon angedeutet, dass sie oder auch deutlich gesagt, dass sie das nicht machen wollen. Unter anderem der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff.
Genau, Sachsen-Anhalt ist ja auch ein bisschen so, könnte man fast sagen, die Speerspitze der Bewegung, denn die Beziehung von Sachsen-Anhalt und den Politikern Sachsen-Anhalt zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, ich würde es mal schon als besondere bezeichnen, denn da gab es ja schon mal einen Vorfall, beziehungsweise da ging es ja auch um den Rundfunkbeitrag. Da kannst du uns ja vielleicht auch noch mal ganz kurz mit reinnehmen.
Ja, man kann sagen, der Landtag von Sachsen-Anhalt, das ist der Angstgegner für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist tatsächlich so. Seit nämlich im Jahr 2020 Sachsen-Anhalt einmal eine Beitragserhöhung verhindert hat. Im Nachhinein muss man sagen, nur verzögert. Aber damals war es so, dass Sachsen-Anhalt das Veto eingelegt hat. Das war etwas, was tiefe Erschütterungen ausgelöst hat, weil in der Vergangenheit immer eigentlich klar war, die Ministerpräsidenten, die einigen sich. Und dann geht das durch. Also die unterschreiben gemeinsam einen Staatsvertrag, und dann geht das anschließend auch genauso durch die Landtage. Das ist nämlich nötig, um den Staatsvertrag in Kraft zu setzen. Und 2020, da hat das dann nicht funktioniert oder nicht mehr funktioniert. Da hat dann nämlich die CDU-Fraktion im Landtag so heftig Widerstand geleistet, dass dann am Ende die Sorge bestand, dass CDU und AfD gemeinsam im Landtag diesen Staatsvertrag ablehnen. Das wäre das Ende der damaligen Regierungskoalition gewesen, und um das zu verhindern, hat dann Rainer Haseloff diese Abstimmung einfach abgesagt, also hat den Staatsvertrag zurückgezogen. Und dadurch konnte diese Beitragserhöhung nicht in Kraft treten und musste dann erst nachträglich oder wurde dann nachträglich vom Bundesverfassungsgericht sozusagen noch auf den Weg gebracht.
Kann man das so als Warnschuss verstehen? Oder wie muss man das einordnen?
Ja, das war im Prinzip mehr als ein Warnschuss. Also das war eigentlich das Aufkündigen eines Konsenses, den es über Jahrzehnte gegeben hatte. Also es hat verschiedene Verfahren gegeben, wie man zu dem Rundfunkbeitrag kommt, also wie man auf die Höhe kommt. Aber der Weg jedenfalls, dass am Ende die Landtage, dass in den Landtagen sich eine Mehrheit findet, das war eigentlich immer gesichert. Also sobald die Ministerpräsidenten gesagt haben, so soll es kommen, dann ging das auch so durch die Landtage. Und das hat jetzt zum ersten Mal nicht mehr funktioniert. Und natürlich steht das jetzt, droht das jetzt wieder. Die CDU-Fraktion und auch Rainer Haseloff haben bereits gesagt, dass sie eine Beitragserhöhung jetzt zum 1. Januar 2025 nicht mittragen wollen. Und ohne Sachsen-Anhalt geht es nicht. Es ist ein System, wo alle 16 Bundesländer mitspielen müssen. Und wenn einer aussteigt, ist die ganze Geschichte abgeblasen und hat dann schwerste rechtliche Konsequenzen. Das kann man ja jetzt aber schon voraussehen.
Im Prinzip, also gibt es, oder anders gefragt, oder eine Frage wäre jetzt, was macht man da jetzt sozusagen? Jetzt haben die ja Sachsen-Anhalt das gesagt, ich glaube, also Brandenburg ist auch dabei und so, es gibt verschiedene Länder, die das gesagt haben.
Ja.
Also gibt es da schon eine Lösung, wie man das macht? Und die andere Sache ist ja, ich meine, damals, als Sachsen-Anhalt da einfach nicht abgestimmt hat, hat es ja im Endeffekt das Bundesverfassungsgericht dann quasi möglich gemacht und die Beitragserhöhung ermöglicht dann ja, auf dem Klageweg so. Also droht das dann wieder und machen wir das jetzt immer wieder oder gibt es da irgendeine Lösung, wie man das einfach anders löst?
Also die Ministerpräsidenten versuchen jetzt noch eine Lösung zu finden. Bis zum Ende des Jahres haben sie ja noch Zeit, aber eigentlich ist die Zeit schon fast verstrichen, weil der ganze Ratifizierungsprozess im Landtag einfach Zeit kostet. Eigentlich müssten die jetzt anfangen mit dem ganzen Verfahren. Aber worauf die Ministerpräsidenten offensichtlich hoffen ist, dass es ihnen gelingt, von dieser KEF, dieser Kommission, die ich schon erwähnt habe, nochmal ein neues Gutachten zu bekommen. Ein Gutachten, das es ihnen ermöglicht zu sagen, hier kann man doch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt doch noch Geld einsparen. Und deswegen ist die Erhöhung zum 1. Januar 25 gar nicht nötig. Also darauf hoffen sie jetzt jedenfalls. Ob das so funktioniert, ist unklar. Am Ende droht genau das, was du eben angesprochen hast, nämlich, dass die Rundfunkanstalten wieder nach Karlsruhe gehen und wieder Klage einreichen. Der MDR-Intendant hat das sehr, sehr deutlich gesagt, dass genau das kommen wird. Andere Intendanten waren schon ein bisschen vorsichtiger, aber Ralf Ludwig, der Chef des MDR, hat unmissverständlich gesagt, wir werden klagen.
Dieser Bruch, den du da beschreibst, diese lange Usus, dass man sagt, okay, es gibt einen Rundfunkbeitrag, alle bezahlen den, die Länder stimmen zu. Da steckt ja sicherlich was dahinter. Also du hast gerade schon gesagt, da gibt es jetzt Sparbemühungen. Ich nehme auch wahr, dass so die Kritik daran, wie der MDR mit Geld umgeht, irgendwie gewachsen ist. Und ich schätze mal, dass auch die Politiker sich darauf berufen. Was für Sparmaßnahmen gibt es denn jetzt, wenn da der Druck so groß wird, irgendwie den Rundfunkbeitrag nicht allzu sehr zu erhöhen? Und welche Folgen hat das eigentlich für Zuschauer und auch für die Mitarbeiter?
Die Sparmaßnahmen sind vor wenigen Wochen erst so in ganzer Größenordnung für den MDR jedenfalls erkennbar geworden. Zu dem Zeitpunkt hat der Intendant die Mitarbeiter intern informiert, was jetzt ansteht. Und die Summe ist tatsächlich sehr gewaltig. Also in den Jahren 2025 bis 2028 sollen 160 Millionen Euro gespart werden. Das ist für so einen Sender wirklich sehr viel. Der MDR hat einfach jahrelang mehr Geld ausgegeben, als er angenommen hat. Und jetzt ist das Problem, dass das Ersparte weg ist. Das heißt, jetzt muss wirklich gespart werden. Und diese 160 Millionen Euro über die Jahre bis 2028 hinweg, die sind auch nur die Summe für den Fall, dass der Beitrag erhöht wird, was ja jetzt gar nicht absehbar ist. Wenn der Beitrag nicht erhöht wird, ist die Summe noch höher. Und das trifft zum einen konkrete Sendungen, die einfach wegfallen. Also es gibt eine lange Liste mit Sparbeschlüssen oder Sparvorschlägen waren es zu dem Zeitpunkt.
Nenn doch mal ein prominentes Beispiel.
Ja, zum Beispiel geht es da um so Fernsehformate, die eine relativ lange Tradition haben, sogenannte investigative Formate. Also Exakt, das ist ein Magazin, was jeden Mittwoch im Fernsehen läuft, MDR Fernsehen. Das sollte nach dieser Liste nur noch weniger als die Hälfte der Ausgaben pro Jahr bekommen, also nicht mal mehr wöchentlich laufen.
Sowas schmerzt das dem Journalistenherz natürlich.
Das schmerzt Journalisten natürlich. Das hat tatsächlich Auswirkungen jetzt auf die Qualität der Berichterstattung, wenn es denn so kommt. Zuletzt hat der Intendant angekündigt, dass er da schon Änderungen vorsieht. Aber jedenfalls, das war eine von den Sachen. Es ging auch um die Abschaltung von UKW-Frequenzen, das heißt, die UKW-Reichweite-Abdeckung im Land wäre nicht mehr so gut. Es geht auch um andere Fernsehsendungen, auch Unterhaltungsformate, auch einige, die es schon sehr lange gibt. Außenseiter Spitzenreiter zum Beispiel, das ist so ein Format, was aus dem DDR-Fernsehen stammt und immer noch weitergetragen wird, und das wäre auch davon betroffen. Und das hat eben auch Auswirkungen auf die Beschäftigten. Also insgesamt 300 Stellen sollen abgebaut werden.
In Sachsen-Anhalt? Oder
ja, das wäre für den gesamten NDR, der für drei Bundesländer zuständig ist, also Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, und 300 Stellen sondern wegfallen, und zwar so, jetzt nicht durch Entlassungen, aber so, dass eben die Stellen nicht mehr neu besetzt werden. Aber das bedeutet eben, da ist wenig Steuerungsmöglichkeit. Ja? Also in dem Moment, wo jemand in Ruhestand geht, ist die Stelle weg. Mhm. Und man kann jetzt nicht mehr aussuchen, wen man weiter beschäftigt, weil man ihn unbedingt braucht, sondern es ist halt ein sehr stumpfes Instrument, aber offensichtlich das Einzige, mit dem der Intendant glaubt, diese Summe irgendwie noch reinzubekommen.
Jetzt ist die Sache mit dem Geld beim MDR, sagen wir mal so, er stand da, oder überhaupt der öffentlich-rechtliche Rundfunk stand in den vergangenen Jahren ja auch immer wieder da im Rampenlicht, und zwar in keinem guten Licht, und du hast dich damit auch beschäftigt. Ich erinnere mich an Berichte über ziemlich üppige Gehälter oder Zahlungen und über luxuriöse Büros. Gibt es solche, naja, ich denke, man kann es schon Verschwendungen nennen, eigentlich immer noch, oder haben die das inzwischen abgestellt?
Also das, was wirklich der Super-GAU für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk war, das waren die Verhältnisse beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, also in unserem Nachbarland Brandenburg und in Berlin, wo die Intendantin Schlesinger ein System etabliert hat, in dem sehr große Summen ausgegeben worden sind für Sachen, wo jeder sagt,
das muss ja, doch, ich erinnere mich an so irgendwie so italienisches Parkett aus so Spezialholz und so Designersessel und so, ne?
Das wird alles noch geprüft, ob das wirklich nötig war oder ob es Verschwendung war. Also das ist aber in der Dimension, wie das damals bekannt geworden ist, hat das wirklich sehr, sehr, sehr viele empört, einschließlich der Beschäftigten des RBB, weil nämlich zur gleichen Zeit auch dort Kürzungen durchgeführt wurden, weil dort Stellen weggefallen sind und freie Mitarbeiter nicht üppig verdient haben. Und wenn die dann sehen, dass wirklich sehr, sehr große Gehälter rausgehen, und dass es so ein System offensichtlich aus Vetternwirtschaft gibt, wo man sich die Posten gegenseitig zuschiebt, sehr hohe Gehälter, so, das beißt sich halt diese Verschwendungssucht, die da zutage getreten ist, und Kürzungen an anderer Stelle. Und das hat wirklich einen sehr großen Fokus auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelenkt. Jetzt haben viele Leute genauer hingeguckt, und ja, auch der MDR ist da mit dabei. Also jetzt gibt es keine Berichte über Luxusbüros, aber die haben nach wie vor ein System, bei dem frühere Führungskräfte sehr, sehr gut bezahlt werden mit sogenannten Ruhegehältern. Das heißt, in dem Moment, wo die ihren Job nicht mehr ausüben, sondern den MDR verlassen, bekommen sie weiterhin ein Gehalt. Das ist das, was der RBB zum Beispiel jetzt abschaffen will. Der RBB zum Beispiel hat auf Rückzahlung von solchen Ruhegehältern geklagt. Der MDR hat das noch nicht gemacht.
Ja, das ist ja auch was in so normalen Arbeitswelt irgendwie unvorstellbar ist. Also ich arbeite da nicht mehr und kriege einfach so noch Geld.
Das sind wirklich Geschichten, die man sich eigentlich nicht ausdenken könnte. Das ist ja auch, was du ja auch recherchiert hattest, Hagen, mit der Professorin an der Hochschule Magdeburg-Stendal, die ja auch ein Ruhegehalt gekriegt hat zu ihrem Professorengehalt. Also ja. Das sind so Sachen, wo man einfach nur den Kopf schüttelt und denkt, irgendwie fällt das keinem auf.
Ja, diese Summen, das kann kein Mensch verstehen. Ja, wer als Professorin in einer Hochschule bezahlt wird in Sachsen-Anhalt mit über 6.000 Euro und dann gleichzeitig aber noch mehr bekommt, ein höheres Gehalt für eine Tätigkeit, die gar nicht mehr ausgeübt wird.
Hast du mal eine Hausnummer für so ein Ruhegehalt? Ach, Entschuldigung.
Das, was da jetzt vor Gericht strittig ist, das ist eine Summe von 8.200 oder so Euro pro Monat, aber das über Jahre hinweg gezahlt.
Und für nichts tun einfach.
Für nichts tun, und insgesamt geht es da in diesem Fall der früheren Programmdirektorin des RBB offensichtlich um eine Summe von 400.000 Euro. Mhm. 400.000 Euro gezahlt nach Ausscheiden.
Davon kann man
zusätzlich noch zu Abfindungen. Eine Abfindung hat die Frau auch noch bekommen. Und das sind so Fälle, ja, da sagt der gutmütigste und wohlwollendste Beitragszahler, warum muss ich das bezahlen? Ja, warum brauchen die solche Absicherung? Wir reden ja über Posten, die kein betriebswirtschaftliches Risiko haben.
Das ist ja
es gibt Na, es gibt halt Unternehmen, die super bezahlen. Es gibt auch in der Medienbranche Unternehmen, die Spitzenpositionen sehr gut vergüten. Aber da ist natürlich auch stets das Risiko, man muss das Geld erstmal selbst erwirtschaften. Hm. Und das muss ja der MDR nicht. Der hat ja mit den Beitragseinnahmen eine sichere Bank, hat kein Risiko, dass er das Geld erst selber reinholen muss. Und ja, also deswegen ist die Frage, warum das so sein muss.
Vielleicht muss er noch ein bisschen auch erklären, warum, wie sowas zustande kommt. Also da gibt es ja vielleicht auch so ein Beispiel im MDR, dass das ja immer damit ein bisschen zusammenhängt, dass mitunter neue Intendanten kommen, die dann ihre Leute mitbringen und die Leute dann auf die entsprechende Position bringen und deswegen die anderen dann da erstmal weg müssen. Also so ist das, glaube ich, häufig der Fall gewesen. Deswegen kommt es eben dazu, dass Leute auf solchen exponierten Positionen dann quasi weg müssen und dann eben mit diesen Ruhegehältern quasi weggeschickt werden.
Das ist so und ein aktuelles Beispiel gibt es ja auch beim RBB, beim MDR. Genau. Vor ein paar Jahren hat ja die damalige Intendantin Carola Wille einen durchaus aufsehenerregenden Transfer verkündet. Die hat nämlich den früheren Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer aus Hamburg geholt als Programmdirektor nach Leipzig. Das ist ein total angesehener Journalist, also der hat einen Namen gehabt und hat internationale Erfahrung, also wirklich ein großer Name. Der war dann ein paar Jahre im Dienst und jetzt nach dem Antritt des neuen Intendanten musste er seinen Platz räumen. Also offensichtlich hat ihm der Intendant Ludwig da bedeutet, dass er keine Zukunft für ihn sieht und dann hat man sich darauf geeinigt, dass er vorzeitig schon ausscheidet. Das bedeutet, er ist geholt worden als Direktor. Macht jetzt faktisch aber eben andere Aufgaben, also wird ja als Riverboat-Moderator wird er weiter aktiv sein, auch über die amerikanischen Präsidentschaftswahlen will er berichten, aber jedenfalls nicht mehr als Direktor tätig sein, also keine Führungstätigkeit mehr haben. Er bekommt aber trotzdem das gleiche Gehalt, ja, und das ist auch eine Sache, wo ich von ganz vielen Mitarbeitern des MDR höre, dass sie das einfach empört.
Ja, das ist ja auch wirklich, das ist ja auch genau das, was wir vorher besprochen haben, wo sie jetzt schon so viel Prügel kassiert haben und ist einfach, ich meine, rein arbeitsrechtlich ist es wahrscheinlich, kann man es nicht anders machen, ja, der könnte es wahrscheinlich auch einklagen, da bin ich jetzt nicht 100% Arbeitsrechtler, aber wo man natürlich trotzdem mit dem Kopf schütteln denkt,
ja, der Vertrag läuft bis Januar 2026 und den Anspruch hat er, also er hat, der MDR war damals willig zu unterschreiben, er hat auch unterschrieben und damit sind beide Seiten gebunden, aber man fragt sich eben trotzdem, warum dann bei so einer neuen Entscheidung des Intendanten dann so hohe Ruhegehälter anfallen. Und das Problem ist eigentlich sehr viel größer. Also wir reden jetzt nicht über Einzelne, sondern insgesamt haben eben relativ viele frühere Führungskräfte Anspruch auf so ein Ruhegehalt. Da gehen jedes Jahr sehr hohe Summen raus. Und der MDR redet auch nicht drüber. Also die im Geschäftsbericht nachzulesen ist immer nur, wie viel Geld zurückgestellt wird für die aktuelle Führungsriege, also für den Intendanten und die Direktoren. Das kann man nachlesen, das ist durch Staatsvertrag zwingend, da kommt der MDR nicht drum rum, aber wie viel eigentlich rausgeht an Leute, die mal wichtig waren im MDR und jetzt schon seit langem raus sind, diesen Überblick hat eigentlich niemand so richtig.
Klingt für mich aber eigentlich so, als wäre das ein guter Punkt, um mit Sparmaßnahmen anzusetzen und dafür lieber ein paar investigative Journalisten einzustellen.
Ja. Schwierig.
Das würden wahrscheinlich viele Mitarbeiter so unterschreiben, aber man darf andererseits auch nicht vergessen, dass die wirklich teuren Sachen eigentlich andere sind. Also das sind so Sportrechte, sehr teure Shows wie Florian Silbereisen, die sich der MDR ja auch nicht mehr leisten kann und will. Das sind natürlich nochmal wirklich sehr, sehr hohe Summen. Also alles, was mit Fernsehen zu tun hat, einfach wegen der Technik, kostet schnell sehr viel Geld. Die vergleichsweise geringeren Summen gehen dann rauf für Radio oder online. Aber es geht dann natürlich auch immer um so Symbole. Und ein Symbol der Sparsamkeit oder des Sparwillens an der Spitze würde meiner Einschätzung nach durchaus die Bereitschaft der ganzen MDR-Beschäftigten für Veränderungen erhöhen.
Jetzt ist es ja so, aufgrund dieser Dinge, die wir jetzt besprochen haben, gibt es Kritik auch in Sachsen-Anhalt, auch von Politikern. Hast aber schon gesagt, ne, der MDR will in ganz Ostdeutschland oder in seinen drei Bundesländern 300 Stellen einsparen. Man merkt schon, das ist auch ein echt großer Arbeitgeber hier. Ja. Ist es denn irgendwie eigentlich von Nachteil für Sachsen-Anhalt, wenn die hast das Land vorhin als Angstgegner bezeichnet. Wenn von hier so viel Kritik an dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt?
Der MDR kann es sich eigentlich nicht leisten, die Landesregierung von Sachsen-Anhalt zu bestrafen. Das geht eigentlich nicht. Also natürlich wissen die, dass Sachsen-Anhalt da einfach dass es sehr kritisch gesehen wird, dass die sehr schwer ist, da im Landtag eine Mehrheit zu bekommen. Aber die können im Umkehrschluss können die nicht sagen, ja, wenn ihr uns diese Beitragserhöhung nicht bewilligt, dann streichen wir euch irgendwelche Standorte. Also das wäre natürlich auch, das könnte eine öffentlich-rechtliche Anstalt nicht machen. Es gab ein Beispiel im letzten Jahr, da gab es einen Auftritt des MDR-Intendanten im Landtag von Sachsen-Anhalt und da ging es um einen konkreten Standort in Sachsen-Anhalt, nämlich das Funkhaus Halle. Das ist ja sozusagen die Hörfunkzentrale und dort, also es ist einer von zwei Standorten in Sachsen-Anhalt. Es gibt das große Landesfunkhaus in Magdeburg und dann gibt es eben noch das Funkhaus in Halle und damals hat jedenfalls der Intendant Ludwig gesagt, in jedem Land ein Standort wäre auch eine gute Perspektive für die Zukunft. Also in jedem Land eine, das würde heißen, Sachsen-Anhalt müsste einen von beiden aufgeben oder in Sachsen-Anhalt würde ein Standort aufgegeben. Das habe ich aber nicht so als Drohung wahrgenommen, sondern das war mehr so ein Testballon, glaube ich. Da hat man geguckt, er hat das mal den Abgeordneten so gesagt, dass er durchaus bereit ist, strukturell einzusparen. Aber an dem Beispiel sieht man eben, wie schwierig es ist. Sofort kam der Widerstand aus Sachsen-Anhalt. Nein, das geht natürlich nicht. Also
ja, wäre das natürlich auch ein Schlag. Also ist ein großer Arbeitgeber, ist auch
natürlich.
Zieht ja auch so ein bisschen dann andere Firmen an, vielleicht Dienstleister, was auch immer.
Ja, nee, natürlich hat Sachsen-Anhalt ein Interesse dran, dass die Ausgaben, die der MDR insgesamt tätigt, irgendwie fair verteilt werden auf alle drei Staatsvertragsländer und dass Sachsen-Anhalt seinen Teil dazu bekommt. Aber das macht es eben schwierig. Ja? Also wenn dann ein Sender sagt, ja, wir können sparen, also wir brauchen nicht unbedingt zwei Standorte, dann müsste im Prinzip die Politik darauf reagieren, müsste sagen, okay, dann wir streichen einen, aber dazu gibt es dann irgendwie häufig auch keine Bereitwilligkeit. Ein anderes Beispiel jetzt auf großer Ebene, der Deutschlandfunk. Deutschlandfunk hat eine Station in Köln seit Jahrzehnten, also habe ich in meiner Kindheit gehört, Deutschlandfunk aus Köln, die Nachrichten, und er hat aber auch eine in Berlin. Und eigentlich braucht man wahrscheinlich nicht beide, würde eine völlig ausreichen, aber Nordrhein-Westfalen pocht drauf, dass der Deutschlandfunk in Köln bleibt. Keiner will da gern abgeben. Und so geht es um jeden Standort. Ja, der MDR ist ein wichtiger Arbeitgeber, der hat den Kika in Erfurt und der hat ein Funkhaus in Dresden auch noch und überall noch kleinere Studios und da will irgendwie keiner so richtig drauf verzichten. Das macht das Sparen natürlich dann schwierig.
Durchaus, aber bei all diesen Problemlagen, Streitigkeiten ist ja auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt so ein bisschen bedroht. Oder vielleicht, da würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Also es gibt ja durchaus die AfD sowieso, die ja sehr stark gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schießt und auch sagt, dass sie den eigentlich abschaffen wollen würde. Und ja auch in Thüringen schon das relativ deutlich gesagt hat, dass sie da den Medienstaatsvertrag auch kündigen wollen würden, wenn sie denn in Regierungsverantwortung kommen würden. Und auch andere Parteien liebäugeln ja immer so ein bisschen damit, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so vielleicht neu aufzustellen. Wie ist da deine Sicht? Hat das so Bestand? Ich meine, du hast schon gesagt, du kennst das seit deiner Kindheit. Ist es so eine Konstante für alle? Gibt es da durchaus die Gefahr aus deiner Sicht, dass daran gerüttelt wird, dass dieses System ganz neu aufgesetzt wird?
Das ist so, ja. Und um das vielleicht nochmal zu ergänzen, das habe ich vorhin nicht gesagt, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk in meiner Kindheit war ein Sender, oder das waren die Sender, die in die DDR reingefunkt haben. Ja. Also in meiner Kindheit habe ich dort gelebt und ich habe den NDR empfangen. Und der war natürlich ein Teil,
ein Stück Freiheit. Du hast heimlich Westfunk gehört?
Ja, natürlich. Jeder, der das machen konnte, hat das natürlich auch gemacht. Dazu gehörten dann auch die Nachrichten im Ersten und am Wochenende, wenn wir irgendwo anders waren, dann auch Rias Berlin zum Beispiel, der aus Berlin gesendet hat. Jedenfalls, also ich habe da eine lange Bindung dran, aber insgesamt ist es so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in ganz Europa wirklich unter Druck steht. Das begann so mit dieser Welle des Rechtspopulismus eigentlich. Denn der hat also diese ganzen rechtspopulistischen oder rechtsextremen Parteien, die haben von Anfang an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Feind ausgemacht. Also die beschuldigen den, alle möglichen Ideologien zu transportieren, die man ablehnt, und die hätten das am liebsten weg. Also damit wäre natürlich eine neutrale und wirklich sehr weitgehend neutrale und sachliche Informationsquelle weg. Das würde es Populisten erleichtern, ihre Propaganda zu verbreiten. Ja, also ich meine, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht das Einzige. Wir haben ein duales System, wir haben auch die privaten Medien, die dann eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Aber trotzdem ist der Rundfunk eben ein Pfeiler, und der ist überall unter Druck. Wir sehen das in anderen Ländern. Also die BBC, so das große Vorbild für die ARD beim Wiederaufbau des Rundfunks nach dem Krieg in Westdeutschland. Die BBC ist schwer unter Druck. Die Konservativen haben weitreichende Reformpläne. Es geht immer ums Geld. Das ist ein großer Trend zurzeit, ja.
Obwohl ich auch sagen muss, ich bin während meiner Recherchen auch mal an Leute geraten, die mir gesagt haben, dass sie nicht gerne Rundfunkbeitrag zahlen, weil das auch viel Geld ist und man kann sich ja nicht aussuchen. Ne? Also ich habe keine Möglichkeit zu sagen, ich nutze das Programm nicht, also bezahle ich den nicht. Das gilt ja, das, glaube ich, Solidarprinzip heißt das, alle bezahlen, egal ob sie es nutzen oder nicht. Und ich glaube, das ist auch was manche Menschen als ungerecht empfinden. Ich muss aber auch zugeben, wenn ich mir vorstelle, man würde das abschaffen, würde diese ganze Finanzierung natürlich zusammenbrechen.
Ja, grundsätzlich zahlt, jeder möchte natürlich mit seinem Geld grundsätzlich das anstellen, was er will, und keiner zahlt natürlich so richtig gern Steuern. Jeder freut sich, wenn der Eintritt im Schwimmbad kostenlos wäre, und wenn niemand mehr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zahlen müsste. Das ist natürlich auch den meisten durchaus recht, aber es funktioniert natürlich nicht. Irgendwie muss es finanziert werden. Es ist halt wirklich ein sehr großes System. Ob es in der Größe sein muss, das ist eben jetzt die strittige Frage. Und weil du jetzt gesagt hast, wie die politische Lage ist, so, also wenn ich mal auf den Landtag von Sachsen-Anhalt gucke, ist es so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Mehrheit hat, hinter sich hat, also das System grundsätzlich, aber es eben bei der CDU, der stärksten Fraktion im Landtag, sehr starke Kritik an der Höhe des Beitrags gibt. Also die wollen wirklich nicht mehr, das ist für sie auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die wollen, dass nicht mehr gezahlt wird. Und das wollen die seit vielen Jahren schon. Bei der AfD ist es so, die wollen das System im Prinzip abschaffen, also privatisieren, damit wäre es kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk mehr. Die Frage ist, gelingen denn Reformen, die aus Sicht der CDU so weit gehen, dass sie dann weiterhin zustimmen, dass sie neue Staatsverträge weiter unterstützen?
Es bleibt also spannend. Würde ich sagen.
Das ist so. Also wir werden bis Ende des Jahres auf jeden Fall wissen, wie es mit dem konkreten Rundfunkbeitrag zum 1. Januar weitergeht. Das wird sich bis dahin irgendwie klären. Und möglicherweise dann werden wir im nächsten Jahr wieder eine Gerichtsentscheidung in Karlsruhe abwarten müssen.
Genau. Und vor allen Dingen werden wir das wissen, weil du immer darüber berichten wirst, Hagen, und uns auf dem neuesten Stand hältst. Ich weiß übrigens auch, jetzt gar nicht so aus der Redaktion, in der ich arbeite beim MDR, sondern das habe ich mal auf Konferenzen gehört, dass die Berichterstattung gerade der Mitteldeutschen Zeitung beim MDR sehr intensiv verfolgt wird, und der witzige Fakt ist, dass die dort immer aus der MZ erfahren, was in ihrem Haus los ist, sozusagen. Also das ist wird sehr intensiv verfolgt und auch mit sehr viel Zuspruch verfolgt.
Das ist ein Kompliment von Nachrichtenprofis, was mich sehr freut. Ja. Das sind ja geschätzte Kollegen, und wir wollen natürlich gern darüber berichten, was in dem großen MDR passiert.
Genau, allein schon, weil es uns alle ja betrifft durch den Beitrag. So, dann
Hagen, das war sehr spannend. Ganz vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Und ich würde sagen, wir blicken weiter in die Zeitung und sind gespannt, wie es weitergeht mit unserem Rundfunkbeitrag.
Genau, so machen wir das.
Hat Spaß gemacht mit euch.
Danke, danke, Hagen.
Liebe Grüße nach Magdeburg. Mach's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.